Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Beusen liest nun noch einmal aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Heute den 15. und letzten Abschnitt. Das Leben Heinrich Crespals ist der Leitfaden, mit dem wir uns durch Jonssons Roman bewegen. Heinrich Crespal ist der Vater der eigentlichen Hauptfigur Gesine Crespal, die zugleich die Chronistin des gesamten Buches ist. Heinrich Crespal, nach dem Krieg für kurze Zeit Bürgermeister im mecklenburgischen Jerichow, wird von der sowjetischen Besatzungsmacht nur wenige Monate im Amt geduldet. Nach seiner Verhaftung verschwindet er für 2,5 Jahre im Lager Fünfeichen, ein geschundener und für den Rest des Lebens gezeichneter. Dann kommt er frei, findet seine inzwischen 15-jährige Tochter Gesine und kommt in seinem alten Beruf als Tischler unter in der Firma Böttcher, wo auch der frühere Innungsmeister Emil Knob immer seine Hände im Spiel hat. Von ihm ist zunächst im Folgenden die Rede. Und auch Jakob Abs erscheint wieder auf der Bildfläche, der nach dem Krieg als Flüchtling mit seiner Mutter bei Crespals gewohnt hat. Hören Sie noch einmal Rolf Beusen.
11. Juli 1968, Donnerstag. Crespal betrachtete seinen Innungsmeister, dessen Wort einmal Gesetz gewesen war, in Handwerk und Buchführung ihres Gewerbes rund um Gnetz, der jetzt eine Einnahme zweifach verbuchen musste, wollte er nicht von der Steuerfahndung ins Zuchthaus geleitet werden. Er suchte lieber einen anderen Reim. Er fragte, wo denn Emils Macht und Herrlichkeit einmal aufhöre. »Nirgends nicht«, erklärte Willi mürrisch. Denn zwar ging das Gespräch der peinlichen Abwesenheit Crespals so noch einmal aus dem Wege, aber es hörte sich doch reinweg an, als beklage er sich bei dem jüngeren Kollegen. Das Neueste von Emil Knob war, dass er mit einem sowjetischen Posten vor dem grünen Zaun um die Gnetzer Barbarastraße Übungen im Grüßen veranstaltet hatte. In offener Sicht deutscher Passanten, sowjetischen Militärpersonals, ja sogar des Kommandanten J.J. Jenutkice, der aus dem oberen Stock seiner privaten Villa bequem und fachmännisch zusah. Emile, berichtigte dem willigen Rotarmisten die Handhaltung, er drückte an dessen Füßen umher, immer zackiger wurde er gegrüßt von dem Sowjetmenschen, fast nach der Vorschrift Großdeutsch. Lebhaft krähend merzte er Schönheitsfehler aus. »So musst du das machen. Guck eins. Zack, 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 zack.« Bis der Präsentiergriff saß und Emil seinerseits grüßend vorbeischritt zu seiner Konferenz mit dem dreifachen J. Ohne Knob, da laufe nichts. Die Leute mochten ja recht haben, wenn sie auch ihm einen Zwilling nachsagten. Denn wie konnte er in Hannover vor Gericht stehen wegen einer verschobenen Ladung Blaubasalt und zur gleichen Zeit in Jerichow verhandeln um den Abbruch der Ziegelei zu Lasten der Gemeinde? Doch du, den kriegst du nicht zu fassen. Der fährt gleich nach Moskau, nicht mit Delegation, alleine, als Ehrengast. Den will ich wohl zuvorden kriegen. Der hätte nauchduffelnde Quittungen, biet Finanzamt, mien sind Schopsköttel vor em. Willi, wenn Heidi nun helfen müsst, und nimm ich das nicht übel, Crespal, du bist mal lang weg wehst. Hei hätt doch Fründ. Fründ hätt Hei. Ein Fründ, Klaas, din Klaas. Ja, Klaas, wir denken den ganzen Tag an em. Wat de Olsch barmt. Wenn Hei noch wieder rossen ist, ist Hei dort tot? Ist Hei lebig? Wenn Hei nicht wir, wir gehen's mitten. Denn denk doch eins an em. Crespal, du. Hei hat einen Freund in Gnetz. Der ist gut zu weg mit den Russen. Nu führt Hei taube Zeug. Emil Knob. Na, wenn Hei seinen Freund nicht mitbringen kann und Moskau. Crespal, da vergeht ich die nicht. Komm bi Nacht, du sagst, hem, wat du sechs, Henrich.
wenn hei dat nicht to Pott bringt, decht hei nix, denn is hei afmelden, Gnäs. Verdammt, hef ich dat nicht um die. Vergeten war ich die dat nicht.
I'd rather you forgot it right now.
Wat?
Du weißt von nix. Du hältst den Muhl, Willi.
Zu dergleichen war Crespal inzwischen imstande. Seine Tochter nahm es für ein Zeichen von Gesundung. Es war ihr Recht. Beiläufig legte er sich an mit dem Wirtschaftskapitän im Landkreis. Da wollte sie das ihre tun mit Bemerkungen über einen Emil Knob. Dem fehlte die Macht und Herrlichkeit, seinen Freund Klaus von den Russen wegzuholen. Bis Frau Präsident Lindsetter davon redete und Frau Dr. Schürenberg und Frau Bell in all ihrer Damenhaftigkeit. Die Firma Knob lieferte an Herrn Heinrich Crespal einen Posten finnischer Bretter. Daraus baute der hinter seinem Haus eine Werkstatt, eine große Stube auf Stelzen im rechten Winkel zu Lisbeths Schlafzimmer. Und wenn das Landesmuseum Schwerin bei ihm anfragte, ob er wohl Restaurationsarbeiten übernehme, so hatte Knob denen in aller Unschuld einen Brief geschrieben. Dann kamen die Leute von den Antiquitätengeschäften. Crespal hatte verstanden, wohin es gehen sollte in Mecklenburg mit dem Handwerk. Für seine Lebenszeit dachte er durchzukommen. Es war sein letzter Rückzug. Von da an hat er nur noch allein gearbeitet. Emil Knob hat nie erfahren, wer ihn da herausforderte. In Schwerin für Crespal hatte er vermittelt in seiner Gutmütigkeit. Die Suche nach Klaus Böttcher betrieb er in dem sportlichen Geiste, an den wir gewöhnt waren. Zwar kam er noch allein zurück aus Moskau. Es war zu Weihnachten. Da sah ich einen abgerissenen jungen Mann in der Bahnhofstraße. Der starrte benommen auf die Leute, die sich in Dreierreihen zu Schlangen drängten, zitternd in der Kälte, denn in den Renaissance-Lichtspielen wurde aus sowjetischem Beutegut die Fledermaus vorgeführt, mit Schauspielern, von denen er mittlerweile wohl wie wir gelernt hatte, sie seien Helfershelfer des Faschismus gewesen. Das ihm zu erklären, verstand ich schlecht, als ich ihn zu seinen Eltern brachte. Und ich musste erst einen Mann von fast 30 Jahren weinen sehen, um zu begreifen, warum Böttcher so ausgewiesen war auf einen guten Leumund bei den Sowjets, auch zum Schaden eines Innungskollegen. Und was Crespa bewogen hatte zu seiner Versöhnlichkeit. Und bat meinem Vater sehr ab, wie man so sagt, von Herzen, weil man sich schämt. 31. Juli 1968, Mittwoch. Im Dezember 1950 beantragte Jakobs Mutter einen Interzonenpass. Das war ein Stück Papier, das sollte ihr von Amts wegen eine Reise von Jericho nach Bochum gestatten. Wenn sie recht berichtet war, so wohnte da ein Restfamilie von Wilhelm Abs. Bei Absens schrieb man sich allerhöchstens zu Todesfällen, bei Geburten dergleichen, 2 Wochen danach. Zwar war sie alt, an die gefürchtete Nachricht wollte sie so nahe, wie sie vermochte. Jakob nahm sich Zeit für die Gänge zu den Ämtern. Crespals Tochter fehlte dazu die Verwandtschaft. So dauerte es bis in den Januar, ehe sie beisammen hatte, eine polizeiliche Meldebescheinigung, ein polizeiliches Führungszeugnis, einen handgeschriebenen Lebenslauf, den 4. Entwurf, einen Nachweis über den politischen oder wirtschaftlichen Grund der Reise. Da erfanden Crespal und Jakob ihr eine Erbschaft im Ruhrgebiet und Dr. Werner Jansen, seines Zeichens Rechtsanwalt zu Gnez, zauberte, als sein Personal aus der Kanzlei war, auf der Schreibmaschine eine amtsgerichtliche Zustellungsurkunde mit einem westdeutschen Datum.
eine Befürwortung der Reise durch die Einheitspartei, das schob Frau Pastor Brüßhaver hin über die ODF bei der CDU von Schwerin, eine Bescheinigung des Finanzamtes Gnetz, die Abwesenheit von Steuerrückständen betreffend. Im Jahre 1950 wurde zum ersten Mal seit 1937 in Crespals Haus das Silvester begangen. Es gab keine Karpfen, aber Jakob brachte Krebse. Zwar sei der Krebs in den Monaten, die kein R aufweisen, am schmackhaftesten, meint Hedwig Dorn zur Stütze der Hausfrau. Auch Frieda Ihlefeld hängt diese Auffassung an, jedoch nehme man es damit beliebig ungenau. Die Ihlefeld tut sogar, als wäre es ein Gerücht. Zum ersten Mal waren wir in ungenauer Art eine Familie in Crespals Haus. Gesine sah von Weitem zu, als Jakobs Mutter die lebendigen Biester mit einem Reisbesen abbürstete in kaltem Wasser, sie dem Tode zuführte in kochendem. Während die Kirchgängerin der Familie zum Gottesdienst aus war, stand Gesine am Topf, die Augen auf der Uhr, dem Rezeptzettel, nahm das schwimmende Fett ab, legte Holz nach, ließ abkühlen, kälte die rote Butter heraus. Abgelenkt, denn am Fenster führte Jakob ihr eine halbe Stunde lang vor, wie ein junger Mann von 22 Jahren sich rasiert zur Feier eines Abends. Mochte der Karpfen mangeln zum Silvester, der Scherz war da. Crespal zog Striche in seinen letzten berufstätigen Büchern. Vier Leute bekannten ihre Vorsätze für das kommende Jahr. Viermal schenkte Jakob Richtenberger nach für Gesine. Jesu, lass mich fröhlich enden, dieses angefangene Jahr. Trage stets mich auf den Händen, halte bei mir in Gefahr. Freudig will ich dich umfassen, wenn ich soll die Welt verlassen. Blieben Seemann bei uns früh abs. Ix mit dat hen, desse Loks, desse utleierten Strecken, dessen Signalsalat, do für de Düvel. Godet nie joa, Gesine. Godet nie joa, ji all. 1. August 1968, Donnerstag. Für Jakob leistete ich mir eine gelbseidene Bluse mit locker hängendem Kragen, langen Schleifen, obgleich ich wusste, es ist an ihn verschwendet. Der sieht mir ins Gesicht. 17. August 1968, Saturday. Gesine geht in den Westen, landet in Düsseldorf. Jakob Abs besucht sie dort 1962, fährt zurück an die östliche Elbe, geht bei Morgennebel über ein Gleisfeld, das verwaltet er seit 2 Jahren, wird von Zugbewegungen erfasst, stirbt unter dem Messer. Das Begräbnis hat Crespal ausgerichtet. Frau Abs und seiner Tochter gab er erst Bescheid, als Jakob unter der Erde war. Das war für die eine gesund, für die andere ein Schaden. Die eine hat versäumt, sich umzubringen. Sie wünschte erst, klar Schiff zu machen, reinen Tisch. Das ist so eingerichtet, damit jemand überlebt. Als der Selbstmord mir verboten wurde, war er beinahe vergessen. Wer hat dir denn etwas zu untersagen, Gesine? Das war eine kräftige Person. Wenn ich ihr einen Finger in die Handfläche steckte, machte sie eine Faust. Einen Meter hoch im Freien schwebte sie an ihrem festen Griff. Eine zufriedene Person. Schlief ausdauernd,
wachte auf mit leisen Kehllauten. 4 Wochen später sah sie mich an, als vertraute sie mir. Im 3. Monat kannte sie meine Stimme, erwiderte das Lächeln einer kommunistischen Witwe aus Flingern Nord. Im Oktober 1957 hörte sie mir zu, tat einverstanden mit ihrer Stimme. Am Martinstag wandte sie den Kopf dahin, woher meine Stimme kam. Zu Weihnachten blickte sie mit beiden Augen in die gleiche Richtung. Im neuen Jahr beginnt sie zu sprechen. Sie lässt sich ein auf das Übliche. Ja, ja, Mai, Mai. Sieht ihre Großmutter freundlich an, jedoch fremd. Im Februar lachte sie, als eine Flasche umfiel, wenngleich sie ihre war. Ist stolz auf ihr Spielzeug, besitzbewusst. Im April verkroch sie sich unter meiner Schürze, als Kressball in die Tür trat. Im Mai versuchte sie aufzustehen. Im Juni verstand sie den Weg auf den Südfriedhof, in den Hofgarten. Warf Spielzeug aus dem Bett, damit die Mutter es ihr zurückbringe. Im Juli kroch sie über Stufen, richtete sich auf für Augenblicke, kannte ihren Namen. Fast als hättest du mich gern gehabt. Für dich war der Unterschied zwischen Gut und Böse abgeschafft, weswegen im Norddeutschen die Mütter von ihren Kindern sagen, mein Herzschlag. Sind ja dumm Lüd. So ein Mauder. Heulen ihr Kind ob Hüft und Ruppen. Wo bist du denn? Wo bist du denn, mein Heuneken? Wir lebten in einer Symbiose. Du wurdest krank. Es musste mir nur ein wenig jämmerlich gehen. Was hatte ich für eine Krankheit? Ein Fieber befiel dich, 41 Grad. Das wollte stärker sein als die Medizinen. Warst 2 Tage bewusstlos. Als du aufwachtest, saß an deinem Bett noch einmal Kresspal, betrachtete seine Erben. Für so eine Marie von Jakob verging Kresspal sich gegen das Gesetz. Nach einem ostdeutschen Gesetz wurden Leute verhaftet und verurteilt, wenn die Stelle 12 in ihren Briefen über die Grenzen Klagen fand über die Weisheit des Sachwalters. Was war da erst angedroht für privaten Verkehr mit Devisen? Statt sein Konto bei der Surrey Bank of Richmond anzumelden beim Finanzamt Gnez oder der Ostdeutschen Post, reiste Kresspal nach West-Berlin zu einem Anwalt in der Lietzenburger Straße. Dem setzte er einen Brief auf in englischer Sprache. Nach Jericho kam eine Karte mit Osterwünschen, Fassung für die Zensur. Übersetzung: Aus Richmond, England, meldet eine Bank erleichtert. Bankers have human feelings too, believe you me. Dass ein Mr. Kresspal sich bekennen will zu all den Pfunden, die bei ihr gewartet haben, seit 1939, mit Zins und Zinseszins, seit 3 Jahren freigegeben in die beliebige Verfügung ehemaliger Feinde. Kresspal, mit seinen bald 69 Jahren, er steigt zum ersten Mal in ein Flugzeug, einen Kontoauszug nach Düsseldorf zu bringen. Das war die eine Hälfte. Von Düsseldorf aus reiste Kresspal zu jenem Amt im Wald bei Mönchengladbach, machte sich kenntlich mit jenem Halfpenny, träge Jahr 1940, vorn eine Kogge voller Mut, auf der Rückseite Georgius der VI, Deo Gratia Omnium Rex et Fidei Defensor. Treu und Glauben bekamen ihren Wert. Kresspal wurden seine 30 Schillinge ausgezahlt. Das war die andere Hälfte. Kresspal ostdeutscher Bürger baute in einem Testament zu Düsseldorf 2 große Haufen Pfund in einen Kasten aus Gesetzesstäben, den knackst weder du noch ich. Allenfalls ein Vormund mit testamentarischer Vollmacht.
Warum ging Crespal zurück nach Jericho? Hätte doch bleiben können bei uns.
Wie Starben sind wie Aal, Meisters und Lierjungs. Er wollte das alleine abmachen. Bloß keinem lästig fallen, und wenn's die eigene Tochter ist. Sein Versprechen hielt er. In die beiden Zimmer, die Jakobs wegen von der Deutschen Reichsbahn verwaltet wurden, nahm er Jöche und Muschi Altmann auf. Da war keine Gefahr, dat ich hier dood blief und kein ein süd mi sitten. De all Lüd sein am wiedsten in de Vieren. August 1968, Sunday. Crespals Tochter lebte in New York, als er starb, im Herbst 1962. Amerika ist mir zu weit zum Denken. 74 ist nauch. Er versuchte, auf dem Rücken liegend einzuschlafen. Er wollte nahe genug am Morgen gefunden werden. Sie sollten keine Mühe haben mit dem steifen Körper, weil er anders lag, als er liegen sollte im Sarg. Früher hatten sie solchen die Knochen gebrochen. Aber es drehte ihn im Einschlafen auf die Seite. Und wenn es nur der Kopf war. Morgens, wenn die Nacht dünner wurde im Gehirn, wandte der Kopf die Nase senkrecht. Schon fühlte er sich getragen, leicht gekippt in der Enge der Stubentür zur Äußeren, endlich in der kühlen Wintersonne, gestreift von den kahlen Heckenästen. Das Stuckern auf dem Pflaster sandte sanfte Blutwellen hinter die Stirn, während er den Medizinalrat Prüß sagen hörte, in einer solchen Krankheit ist die Lebenslänge ungewiss. Heute Morgen sah die schlafende Tochter noch einmal zu, wie sie aufstand, sich aus dem Fenster hangelte auf den Riverside Drive, über das grünspanige Brückengeländer auf die Straße darunter. Aus Gehorsam gegen das ärztliche Aufgebot trug sie nur einen Mantel über dem Hemd, zog die Wagentür hinter sich zu, sacht wie ein Dieb, ließ die Räder in östlicher Richtung rollen zum Eingang des Tunnels unter dem Broadway, den bei Tageslicht die Untergrundbahn kreuzt. Inzwischen war sie eskortiert von lackschwarzen Karossen. Gefangen. Die Fahrt ging wie auf Schienen. Nur den Todmannsknopf musste sie drücken. Als sie unter den Friedhöfen angekommen war, fand sie eine betonierte, kreisrunde Höhle ausgeweitet, gegliedert durch Kliniktüren. Hinter der ersten war die Kleiderkammer. Da sollte sie sich umziehen für die Operation. Auf dem inneren Korridorbogen kehrten die Türen wieder, hießen Herz, Lunge, Nieren, Blut. An der letzten wurde ihr ein leichtes Paket ausgehändigt. Die Reste der Sektion.
Rolf Beusen las noch einmal aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson, den 15. und letzten Abschnitt aus der Lebensgeschichte des Heinrich Crespal. Eine Nachbemerkung, um unsere Textauswahl abschließend in das vollständige Romanpanorama einzuordnen. Die letzte Passage trug das Datum des 18. August 1968. Hier ist in Erinnerung zu bringen, dass Jonssons Roman in Form einer Tageschronik erzählt wird, an den 366 Tagen, Jahrestagen zwischen dem 20. August 1967 und dem 20. August 1968. Heinrich Crespals Tod steht fast am Ende des ganzen Buches, am drittletzten der Jahrestage. Chronistin des Buches ist Crespals Tochter Gesine, Bankangestellte in New York, Mutter einer 11-jährigen Tochter. Für diese Tochter protokolliert sie ihr Leben und zugleich das Leben ihrer Eltern und zugleich die Geschichte eines halben Jahrhunderts und die aktuelle Zeitgeschichte. Jonsson ist ein ungemein genauer Schriftsteller. Und vieles findet Platz in seinem Romanzyklus, der ein so ungebrochenes Vertrauen in die Dauerhaftigkeit von Literatur ausstrahlt, auch in die Langzeitwirkung einer Langzeitleistung. Schließlich entfaltet die Chronik als Hintergrund zu einem Gruppenbild aus über 400 Personen die Epoche von 1920 bis August 1968. Deutsche Geschichte und Weltgeschichte, vom Kapp-Putsch bis zum Einmarsch der Roten Armee in den Prager Frühling, vom Mord an Rathenau bis zum Mord an Martin Luther King. Ein aufwendiges, ein geduldheischendes Erzählunternehmen. Einen Leser, der sich jeden Tag nur eine halbe Stunde Zeit für die Lektüre nimmt, aber Jonssons Prosa so langsam, nachdenklich aufnehmen will, wie sie geschrieben ist, einen solchen Leser würde die Lektüre ein halbes Jahr seines Lebens kosten. Er wird von Mecklenburg nach New York reisen, von der Weimarer Republik über das Dritte Reich und die DDR bis ins Amerika der Vietnamkriegszeit. Und er wird Einblicke tun in vielfältigste Lebensbereiche. Die Berichterstattung der New York Times, die Slums von Manhattan, die Topographie Mecklenburgs, das Leben in englischen Kleinstädten. Ein Jahr misst die äußere Zeitstrecke des Buches, ein halbes Jahrhundert dagegen die innere. Gesine Crespal erinnert den ganzen vierten Band der Jahrestage hindurch ihre mecklenburgische Kindheit und Jugend und Schulzeit bis zum 17. Juni 1953. Das heißt, die allmähliche Durchsetzung des real existierenden Sozialismus, wie er für die spätere DDR bestimmend wurde und wie auch Uwe Jonsson ihn erlebt hat. Aber die Bankangestellte Crespal in New York beginnt entgegen ihrer erzählten Erfahrung auf das Ende aller real existierenden Korruption durch die Prager Reformsozialisten zu hoffen, auf den Prager Frühling des Jahres 1968. An ihrem letzten, allerletzten Jahrestag, am 20. August 1968, wird sie mit der Tochter Marie nach Prag fliegen, um dort den Sozialismus zu reparieren oder reparieren zu helfen, und zwar mit einem amerikanischen Bankkredit. Nur wenige Stunden, bevor die Truppen des Warschauer Paktes auf dem Wenzelsplatz erscheinen. Jonsson verweigert ein Finale, jede dramatische Zuspitzung. Mutmaßen darf der Leser, ob auf Gesine Crespal in Prag das Ende ihres Lebens wartet oder das Ende der Hoffnung oder beides zugleich. Die Jahrestage erzählen die Geschichte einer Desillusion, mit der nicht gelebt werden kann, die weder anzunehmen noch zu vergessen ist. Schon einmal stellte sie in den Jahrestagen die Frage, wohin sie noch auswandern solle. Auf den Mond? Ihre eigentliche, letzte, allerletzte Hoffnung aber setzt Gesine Crespal, wie der Autor Uwe Jonsson, auf das Erzählen. Denn sie protokolliert ihre Erinnerungen ja auf Tonband, um sie zu bewahren, für wenn ich tot bin. Im letzten Absatz der Jahrestage stehen die Worte »Unterwegs an den Ort, wo die Toten sind«. Und so lässt sich die biblische Wendung »Ich will das Haar, das vom Haupt gefallen ist« vielleicht als das Programm dieses späten Realisten bezeichnen, der kein anderes Programm hatte als das geduldige Erzählen. Unsere Uwe Jonsson-Lesung ist damit beendet. Die Aufnahme mit Rolf Beusen entstand im Mai 1994 im NDR Hannover in der Regie von Anna Hartwig. Redaktion und Kommentierung Hanjo Kesting.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie Tatja Seibt mit dem Anfang der Sage von den letzten Tantaliden in der Nacherzählung von Gustav Schwab.
NDR Kultur. Play Jazz.
Eine neue Sicht auf den Blues, die beschert uns der junge amerikanische Vibraphonist Joel Ross. Sein Album New Blues ist unser Album der Woche. Wir stellen noch einmal das Orchesterprojekt Memento Odessa von Sebastian Studnitzky vor und es gibt natürlich noch weitere Neuheiten vom Plattenmarkt. Den Anfang macht hier der Big Band und Latin Jazz Veteran Joe Gallardo. Er wird im September 85 und hat, bevor die große Geburtstagssause kommt, nochmal schnell ein Album aufgenommen. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel.